Mikrofon kannst du gut. Ja, so, jetzt hört man mich. Genau, bevor wir mit der Predigt starten, gibt es noch ein kleines Zeugnis. Mikrofon einmal.
Guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur erzählen, ich habe in der Bibel gelesen und da habe ich in der Apostelgeschichte gelesen, so die Bekehrung von dem Saulus zu Paulus. Und der war auf dem Weg nach Damaskus und die Geschichte kennen wir alle. Der wurde geblendet und war blind und wurde dann nach Damaskus geführt. Und dann hat Gott dem Hananias gesagt, geht zu dem Paulus, denn er betet. Und bei diesem Satz, denn er betet, bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und dachte, der Saulus war doch ein Pharisäer, der Bibelschule gemacht hat bei einem berühmten Bibellehrer von der damaligen Zeit. Und der hat doch bestimmt gebetet. Wieso sagt Gott so explizit, er betet? Und was war da anders? Muss man da erst blind werden, um zu beten? So diese Gedanken hatte ich. Und kann das bei uns auch passieren, dass wir denken, wir beten und wir beten in Wirklichkeit gar nicht oder es kommt gar nicht an oder so. So Gedanken hatte ich. Und diese Gedanken wollte ich einfach mal hier in den Raum stellen, um darüber nachzudenken.
So. Ja, vielen Dank für den Impuls. Da können wir alle drüber ein bisschen nachdenken, wie es in unserem Gebetsleben aussieht. So. Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute haben wir eigentlich ein Fest. Das ist der Palmsonntag. Und Palmsonntag erinnern wir an ein besonderes Ereignis aus der Bibel, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und ich möchte gerne mit einem Vers starten aus Zacharia 9, Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Reitend auf einem Esel und zu einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Weiß nicht, fällt euch was an diesem Vers auf? Ich habe da bewusst eine Passage weggelassen. Aber wir werden später darauf kurz eingehen. Wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir die Bibel studieren, so werden wir feststellen, dass dieser Vers theoretisch auf zwei Personen passen könnte. Ich denke, wir wissen auf jeden Fall, auf wen sich dieser Vers bezieht. Natürlich auf Jesus. Das ist die erste Person. Aber es gibt noch eine weitere Person, auf die dieser Vers theoretisch passen könnte, praktisch nicht, weil diese Prophezeiung, die wurde 400 oder Jahre später gemacht, als diese Person gelebt hat. Und trotzdem möchte ich diesen Vers für diese beiden Personen einsetzen. Und zwar, bei Jesus war das natürlich als Erfüllung einer Prophetie, aber bei einem anderen nicht als Prophetie, sondern als vollendete Tatsache, denn beide sind auf einem Maulesel oder auf einem Esel in eine Stadt hineingeritten. So, wenn eine Person damals auf einem Maulesel oder in eine Stadt hineinreitet, hat es eine ganz große Bedeutung gehabt. In der römischen Welt galt so ein Einzug als Machtdemonstration oder Propaganda. Sie waren dann umgeben von ihren Offizieren, ihren Magistraten, Soldaten und dann wurde dem König zugejubelt und Hymnen gesungen. Und im Anschluss wurde er dann von den Vertretern der obersten Schicht feierlich aufgenommen. und dann begrüßt, es wurden Reden gehalten und der betreffenden Person wurde dann zugejubelt. Und so ein Ereignis hat sich zweimal in der Bibel abgespielt. Und ich möchte gerne diese beiden miteinander vergleichen. Schauen wir uns jetzt mal die näheren Umstände an. Die eine Person, die wir alle sehr gut kennen, ist der Herr Jesus. Wir haben Palmsonntag und wir feiern den Einzug in Jerusalem. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen und sie studieren, dann werden wir feststellen, dass jeder einzelne der Autoren einen anderen Schwerpunkt hat. Johannes zum Beispiel, er beschreibt Jesus als den vom Himmel Gesandten. Der Lukas, er beschreibt den Jesus als den barmherzigen Retter aller Menschen und der Markus als leidenden Gottesknecht. Und Matthäus beschreibt den Herrn Jesus als messianischen König. Sehr oft lesen wir im Alten Testament, dass der Messias als der Sohn Davids bezeichnet wird. Das heißt, Jesus war vom königlichen Geschlecht. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 1. Da ist der Stammbaum von Jesus aufgelistet. Das geht zurück bis zu David. Das heißt, Jesus ist tatsächlich auch ein Nachfahre von dem bekannten König David. Und gleichzeitig ist er auch der Messias, der Sohn Gottes, was auch zu bedeuten hat, er ist König, auch im geistlichen Sinne. Und die andere Person, die kennen wir vielleicht auch, vielleicht die einen mehr, die anderen weniger. Es ist auch ein Sohn Davids, ein leiblicher Sohn sogar. Und auch er war vom königlichen Geschlecht. Und diesen Person nenne ich auch ganz gerne den Möchtegern-König. Er möchte gerne König werden. Er ist es nicht, aber er möchte gerne. Und er heißt Absalom. Und wir finden seine Geschichte im Alten Testament in 2. Samuel 3, Kapitel 13 bis Kapitel 18. Und wie schon gesagt, er wird als Sohn des bekanntesten Königs geboren. Das heißt, er würde eventuell den Thron seines Vaters David erben und ein König werden. Das heißt, beide, Jesus und Absalom, beide stammen von David ab. Und die Geschichte von dem Absalom beginnt damit, dass seine Schwester, er hat eine Schwester, und dass diese Schwester von ihrem gemeinsamen Halbbruder vergewaltigt wird. Und der Vater David ist zwar wütend, aber er unternimmt nichts. Was eigentlich ziemlich eigenartig ist, weil so eine Tat wurde damals mit dem Tod bestraft. Das war so das Gesetz. 2 Jahre später gelingt es dann dem Absalom, seinen Halbbruder auf einem Fest umzubringen. Und dann läuft er weg, flieht er zu seinem Großvater mütterlicherseits. Nach 3 Jahren schafft es dann der Absalom, den Joab. Joab ist ein Hauptmann von David. Heute kommen ganz viele Namen aus dem Alten Testament. Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander. Er schafft den Joab für einen Plan zu gewinnen. Er wollte nämlich zurück nach Jerusalem. Und dann wird er rehabilitiert, darf nach Jerusalem zurückkehren, aber er darf seinen Vater David nicht sehen. Und dann gibt es einen kleinen Einschub über sein Äußeres, was ich sehr interessant finde. Aber in ganz Israel war kein Mann so berühmt wegen seiner Schönheit wie Absalom. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupt scheren ließ, dies geschah nämlich am Ende jedes Jahres, denn es war ihm zu schwer, sodass man es abschneiden musste, so wog sein Haupthaar 200 Schekel nach königlichem Gewicht. So, jetzt mal eine Schätzfrage. Wie viel Kilo ist es? Oder Gramm. Ruft gerne rein. Ja, ein bisschen viel. 2,8 Kilo. 2,8 Kilo. Wenn ihr das euch ungefähr vorstellen wollt, wie viel ist das eigentlich? Das ist, wenn man einen 18 bis 20 Liter Eimer voll mit Haare macht. Also ich weiß, wenn ich beim Friseur gehe, dann ist da so ein bisschen auf dem Boden, da ein bisschen Haare. Aber überlegt mal, so ein Eimer, so ein großer Eimer mit 18, 20 bis 20 Liter. Der Eimer, den wir so meistens haben, sind immer so die 10 Liter Eimer zum Bodenwischen. Ne? Und dann einmal doppelt so groß oder zwei Eimer davon. Einmal, um sich das mal auf die Zunge zergehen zu lassen, wie viele Haare das sind. Und wenn man so guckt, der Typ war ein Model, wie im Buche steht. Kein Makel, komplett Äußerlichkeit, war komplett 1A. Besser geht nicht. Bleiben wir hier erst einmal stehen. Wieso ist es dem Schreiber des Buches Samuel, also okay, der Prophet Samuel hat das Buch geschrieben, oder letztendlich Gott hat das ihm beauftragt zu schreiben, wieso war es Gott wichtig, hier eine Notiz über sein Äußeres zu hinterlassen? Und auch noch über die Schönheit eines Mannes. In der Bibel gibt es nicht so viele Bibelstellen über Schönheit. Und wenn wir über Schönheit reden, dann reden wir meistens immer von der weiblichen Schönheit oder die Schönheit der Natur. Warum war es Gott so wichtig, hier eine Notiz zu hinterlassen? Bei den Männern wurde eigentlich nie auf das Wert, ein Wert auf das Äußerliche gelegt, sondern immer auf das, was sie tun. Zum Beispiel, wofür stand Josef? Wofür stand Mose, Aaron, Gideon, Simson? Wofür standen sie? Sie alle haben irgendetwas getan. Sie waren nicht berühmt für ihre Schönheit, für ihr Aussehen. Das war egal. Wichtig war, was sie getan haben. Und eine Bibelstelle gibt es tatsächlich, wo ein Mann, wo eine Frau über ihren Mann etwas schreibt. Das ist nämlich im Hohelied. Das sagt die Sulamit zu ihrem Salomo, dass sie ihn schön findet. Aber das hat was mit Liebe zu tun, sondern nicht mit einer objektiven Feststellung. Hier ist etwas anderes. Hier wird erwähnt, dass er der schönste Mann in ganz Israel war. Und hier haben wir die erste Parallele zu unserem Herrn Jesus. Jesaja 53, Vers 2 bis 3. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Hier wird einmal die Äußerlichkeit, das Aussehen von Jesus beschrieben, als er am Kreuz hing. Und Jesus war in dem Moment das komplette Gegenteil von dem, was wir schön sehen. Oder was wir schön nennen. Er, der König, der Messias, leidet. Er war körperlich komplett zerstört, eine zerstörte Person. Man konnte ihn nicht ansehen. So gepeinigt wurde er. Ganz anders als Absalom. Auch hier war es wichtig, für Gott eine Notiz zu hinterlassen über das Aussehen unseres Herrn Jesus, damit wir Menschen einfach erkennen, dass Jesus wirklich gepeinigt wurde. Wenn irgendwo ein Unfall ist und eine Person irgendwie eine Quetschung hat oder boah, kann nicht mehr hingucken, das ist, manche fallen in Ohnmacht, wenn sie nur Blut sehen. Und Jesus war so eine Person, die komplett zerschlagen war. Absalom war nicht verachtet, er war schön. Und wisst ihr, wenn ein Mann oder eine Frau in ihrem Leben, sag ich mal, nicht mit Taten glänzen kann oder wenn diese Person, sag ich mal, ganz vorsichtig ausgedrückt, einen begrenzten Erkenntnishorizont hat, dann sagt man auch ganz gerne, ja, diese Person ist schön. Es ist aber kein Kompliment. Und genau das war bei Absalom. Er hatte keine Tat getan, für die man ihn rühmen könnte. Und das setzt sich in seiner ganzen Geschichte fort. Und es war ihm nicht genug, dass er in Jerusalem bleiben durfte. Also zitierte er wieder den Joab her, den Hauptmann. Aber er wollte nicht, er hatte keine Lust. Und dann hat Absalom gesagt, okay, ich zünde ihm seine Felder einfach mal an. Dann kam da Joab angelaufen. Und dann wollte er einfach, dass, also sein Wunsch war es, dass Joab den Absalom und den David wieder versöhnt. Das ist dem Joab dann auch gelungen. Und nach einiger Zeit hatte der Absalom einen sehr hinterlistigen Plan gehabt. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben dem Torweg auf. Und es geschah, wenn jemand einen Rechtsstreit hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte: Aus welcher Stadt bist du? Antwortete er dann: Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. So sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und Absalom sprach: Oh, dass man mich doch zum Richter im Land einsetze, dass jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Was macht Absalom hier? Er greift in die richterliche Kompetenz des Königs ein, indem er diejenigen, die Recht suchen, einzureden versucht, sie finden bei seinem Vater gar kein Gehör. Aber bei ihm finden sie Gehör. Er hört ihnen zu und er verhilft ihnen zu ihrem Recht. Er kümmert sich um das Volk. Und sein Plan war es, das Volk Israel von seinem Vater wegzunehmen und auf seine Seite zu schaffen. Sein Vater war in diesem Fall ein Konkurrent und wenn er König werden würde, dann würde es auf jeden Fall Gerechtigkeit für alle geben. Das war sein Plan. Und wie anders ist doch unser Herr Jesus. Er sagt: Kommt her alle zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Jesus sagt es komplett ohne Hintergedanken. Er sagt es voller Mitgefühl, voller Er will uns nicht von Gott wegreißen, sondern er will uns zu Gott hinführen, zu seinem Vater hinführen. Und Jesus sagt zu uns: Auch komm in das Haus meines Vaters. Er lädt dich ein. Er nimmt dich bei der Hand und führt dich in das Haus seines Vaters. Dort wirst du Ruhe finden, sagt Gott, sagt Jesus. Und Absalom versucht genau das Gegenteil. Er versucht, die Menschen von seinem Vater fernzuhalten. Genau, was auch der Teufel versucht. Er versucht, uns Christen, uns Menschen, von dem Vater fernzuhalten. Auch diejenigen, die nicht an ihn glauben, die versucht auch, vom Vater fernzuhalten, dass sie bloß nicht in das Haus des Vaters kommen. Und das ist die Masche vom Teufel. Er möchte nicht, dass wir in das Haus des Vaters gehen. Auch sagt Jesus, wenn du einen Fehler begangen hast, ey, hab keine Angst, zu mir zu kommen. Denn ich bin dein Fürsprecher beim Vater. Johannes sagte so toll: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und dafür steht unser Herr Jesus. Er ist gerecht. Er ist unser Fürsprecher beim Vater. Jesus möchte nicht dein Herz stehlen, sondern er möchte gerne darin wohnen. Und der Satan versucht bis heute immer noch, Menschen von Gott fernzuhalten, damit wir nicht frei werden. Sie sollen alle unter seiner Herrschaft sein. Und genau das wäre auch mit dem Volk Israel passiert, wenn sie den Absalom zum König gewählt hätten oder gemacht hätten. Es wäre eine Knechtschaft und die Menschen müssen seine Begierden befriedigen. Es würde keine Gerechtigkeit geben, sondern nur die Gesetze Absaloms. Der Höhepunkt seines Aufstandes lesen wir dann in den nächsten Versen. Und Absalom sandte geheime Boten zu allen Stämmen Israels und ließ sagen: Wenn ihr den Schall des Schofarhornes hört, so sprecht: Absalom ist König geworden in Hebron. Und mit Absalom aber gingen 200 Männer aus Jerusalem, die eingeladen waren und arglos hingingen, ohne von irgendetwas zu wissen. Absalom sandte auch nach Ahitophel, dem Geloniter, dem Ratgeber Davids, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo holen, während er die Opfer schlachtete. Und die Verschwörung wurde stark und das Volk nahm ständig zu bei Absalom. Der Ahitophel, das war einer der berühmtesten Ratgeber in Israel. Das heißt, jedes Mal, wenn er einen Rat gegeben hat, so war es, als wenn Gott einen Rat gegeben hatte. So angesehen war er. Und ist schon sehr interessant, welch ein Aufwand der Absalom betreibt, damit die Menschen ihn zujubeln. Was macht er als erstes? Erstmal holt er eine Blaskapelle, die zu seinem Einzug spielt. Zweitens sagt er dann so eine Handvoll Leuten, was sie zu schreien haben, was sie zu rufen haben, wenn sie es ertönt. Nämlich, dass er König geworden ist. Und drittens lädt er irgendwelche 200 Leute ein, die nichts ahnen, Teilnehmer seines Einzuges sind. Und sein Plan war das, nämlich, dass diese 200 Personen mitgerissen werden. Ne? Dass wenn die 5 Leute anfangen zu jubeln, dass sie einfach mitgerissen werden, dass die ganze Masse dann einfach cool, hier ist eine Atmosphäre, wir jubeln einfach mal mit. Und es braucht, wie gesagt, nur eine Handvoll Leute, die ein bisschen Stimmung machen und sofort würden die anderen mitgerissen werden. Es ist interessant, dass es auch nur eine Handvoll Pharisäern gebraucht hat, die die Menge zu dem Kreuzigungstod Jesu verurteilt hat. Es waren nur eine Handvoll Pharisäer. Und obwohl sie eine Woche vorher Jesus zugejubelt haben. Jesus sind reingeritten in Jerusalem. Hosianna, dem Sohn Davids, sie haben geschrien, gejubelt. Eine Woche später, 5 Pharisäer, eine Handvoll Pharisäer hat ausgereicht, um die ganze Menge zu rufen, kreuzige ihn. Wie ist der Herr Jesus in Jerusalem hineingeritten? Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Und dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel und zu einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Hier lesen wir diese Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9. Und wir lesen auch hier den Satz, den ich anfangs weggelassen habe. Jesus reitet demütig auf einen Esel in die Stadt hinein. Absalom hingegen hochmütig und voller Hinterlist. Jesus erfüllt hier eine Prophezeiung und Absalom seinen Wunsch. Hier wurden nicht die Menschen irgendwie aufgewiegelt, sondern sie haben es von Herzen gesungen und Jesus zugejubelt. Das war keine Hinterlist von Jesus oder seinen Jüngern. In Kapitel 16, wenn wir die Geschichte Absaloms weiter betrachten, 2. Samuel 16, lesen wir dann von der Flucht Davids. Als David mitbekommt, dass Absalom einen Aufruhr in der Stadt begangen hat, hat er seine Sachen gepackt mit seinen Leuten und sind einfach weggelaufen. Dann macht Absalom wieder etwas, was nicht ganz koscher ist. Er vergreift sich an den Nebenfrauen seines Vaters, einfach um seine Macht zu demonstrieren. Diesen Rat hat er nämlich von diesem Ahitophel bekommen, Davids ehemaligen Berater. Dann gab es noch einen anderen Berater bei Absalom. Der war auch für David unterwegs als Berater. Aber dieser Berater, der war auf Davids Seite. Das war ein, wie man so sagte, so ein Verräter. Der hieß Hushai, der Artiker. Und seine Aufgabe war es, die Ratschläge von diesem Ahitophel zunichte zu machen. Und es gelang ihm, die drei saßen dann zusammen und haben dann sich beratschlagt, wie sie jetzt gegen den Vater David vorgehen wollen. Sie wollten natürlich gegen David kämpfen. Der Ahitophel hat eigentlich einen ziemlich guten Rat gegeben, aber der Hushai, der hat gesagt: der Rat ist diesmal nicht ganz so gut, den er gegeben hat. Und dann begründet er das in einer ausführlichen Rede. Lange Rede, kurzer Sinn, der Absalom hört auf diesen Huschai. Und das hat letztendlich auch zu seinem Untergang geführt von Absalom. Absalom wusste nicht, dass in seinen Reihen ein Verräter ist. Bei Jesus war es ähnlich. Er wurde von einem seiner Jünger für 30 Silberlinge verkauft. Jesus wurde verraten von seinem Jünger, der 3 Jahre lang mit Jesus mitging und alle Zeichen, alle Wunder gesehen hat, die Jesus getan hat. Und das Gute, oder das Interessante ist, wie Jesus damit umgeht. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird, aber Jesus hat nichts dagegen unternommen. Er hat ihn nicht ausgeschaltet. Absalom, wenn der erfahren hatte, dass der Huschai ein Verräter ist, er hätte ihn sofort Kopf kürzer gemacht. Wie anders ist doch unser Herr Jesus. Er hatte dem Judas sogar eine zweite Chance gegeben. Und er gibt immer noch eine zweite Chance. In Kapitel 18 lesen wir dann über die Schlacht zwischen Absalom und den Soldaten Davids. Und David hat einen besonderen Befehl an die Hauptleute. Und der König gebot dem Joab, dem Abisai und dem Ittai und sprach, geht mir schonend um mit den Jungen, mit Absalom. Interessant, dass sie ihn als jung bezeichnen, nicht als erwachsenen Mann. Und das ganze Volk hörte es, wie der König allen Hauptleuten wegen Absalom Befehl gab. Was wäre passiert, wenn Gott Jesus verschont hätte? Was wäre, wenn Gott zu den Menschen hier auf dieser Welt gesagt hätte, ey, geht mir bitte vorsichtig mit meinem Sohn Jesus um? Jesus wäre nicht am Kreuz gestorben. Wir wären alle heute wahrscheinlich nicht hier. Ich hätte wahrscheinlich meine Frau gar nicht geheiratet und ich hätte auch keinen Sinn im Leben gehabt. Und all das nur, weil Gott sagen könnte, bitte verschont mir meinen Sohn. Zum Glück hat Gott es nicht gemacht. Es war Gottes Plan, dass sein Sohn sterben musste. Aber warum? Absalom, er starb letztendlich für seine Sünden an dem Volk und an seinem Vater und wegen seinem egoistischen Herz. Aber wofür starb Jesus? Er starb für deine und für meine Sünden. Denn er war komplett sündlos gewesen. Und über das Ende von Absalom lesen wir dann in Kapitel 18, 9, Vers 10 und Vers 14. Absalom aber wurde von den Knechten Davids gesehen. Absalom ritt nämlich auf dem Maultier. Als nun das Maultier unter die dichten Zweige einer großen Terebinte kam, blieb er mit dem Kopf in der Terebinte hängen, so dass er zwischen Himmel und Erde schwebte, denn das Maultier lief unter ihm weg. Das sah ein Mann, der berichtete es Joab und sprach, siehe, ich sah Absalom in einer Terebinte hängen. Joab aber sprach, ich kann so lange nicht bei dir warten. Und er nahm 3 Spieße in seine Hand, stieß sie Absalom ins Herz, als er noch lebend in der Terebinte hing. So stirbt der Sohn eines Königs. Es war kein Ehrentod, sondern es war ein demütigender Tod. In 5. Mose 21, Vers 23 steht, von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde oder wird. Absalom war ein Fluch, denn Gott hatte ihn verflucht für seine Taten. Was passierte denn mit den Taten und mit deinen Taten und mit deinen Verfehlungen, die du in deinem Leben getan hast? Wer wird dafür bestraft? Stehst du für deine Taten gerade oder hast du jemanden, der diese Straße auf sich nimmt? Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus ist für dich und mich am Kreuz gestorben, damit du und ich leben können. Und was auch wieder eine interessante Parallele ist, auch Jesus wurde mit dem Speer in die Seite gestochen. Genau wie Absalom. Der Fluch hätte eigentlich dich und mich treffen sollen. Aber Jesus hat diesen Fluch auf sich genommen. Und somit sind wir nicht mehr diesem Fluch ausgesetzt. Kommen wir zur letzten Parallele. Absalom hatte zu seinen Lebzeiten eine Gedenksäule genommen und sie für sich aufgerichtet, die im Königstal steht. Denn er sprach, ich habe keinen Sohn, um meinen Namen in Erinnerung zu halten. Und so nannte er die Gedenksäule nach seinem Namen und man nennt sie das Denkmal Absaloms bis zu diesem Tag. Dadurch, dass Absalom keine Söhne hatte oder die relativ früh verstorben waren, hatte er eine Säule für sich errichten lassen. Quasi als Erinnerung an seinen Namen. Früher sollten ja die Söhne den Namen des Vaters oder der Familie weitertragen. Ist ja bei uns nicht anders. Interessant ist, dass unser König Jesus Christus auch ein Denkmal hatte, und zwar das Kreuz. Er hatte auch keine Nachkommen gehabt. Aber jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns, was der Jesus für uns am Kreuz getan hat. Die Säule Absaloms war nur kurzfristig. Aber das Kreuz Jesu, das steht immer noch bis heute, 2000 Jahre nach seinem Tod, immer noch vor unseren Augen. Dieses Kreuz ist für uns zum Symbol der Hoffnung geworden, wogegen Absaloms Säule zum Symbol der Untreue. Absalom hat absolut menschlich gehandelt. Er wollte nicht, dass sein Name untergeht. Jesus aber hat göttlich gehandelt und deswegen wird sein Name nie untergehen. Und meine Frage an dich ist, für welchen König hast du dich entschieden? Für einen König, der ein Feigling, ein Hinterlistiger, ein Dieb ist, ein Untreuer und Lügner? Denn genau das ist der Feind Gottes. Er ist das alles. Oder entscheidest du dich für einen König, der demütig, liebevoll, ein Fürsprecher für uns ist, ein Retter, ein Gerechter und zu dem wir mit allen unseren Sorgen und all unseren Verfehlungen hinkommen können. Schiebe diese Entscheidung nicht vor dich her, sondern entscheide dich noch heute, denn du musst früher oder später mit den Konsequenzen leben. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du gerne auf eine Person deines Vertrauens gerne zukommen. Es wird für dich gebetet und du kannst Frieden bekommen mit Jesus. Amen. Ich möchte das noch aufstehen, dann beten wir noch zusammen. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein König bist, dass du unser König bist, demütig, reitend auf einem Esel, bist du in Jerusalem eingezogen. Und das haben wir heute gefeiert. Wir feiern aber auch, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Du warst komplett ohne Sünde und du wurdest für uns zum Fluch. Und dafür preise ich dich, dafür bete ich dich an, dafür erhebe ich deinen Namen, Jesus. Denn dir gebührt alle Ruhm, alle Ehre und Macht. Und ich danke dir dafür, dass du unserem Leben einen Sinn gegeben hast. Danke, dass du ein Fürsprecher bist, dass du unser persönlicher Fürsprecher beim Vater bist. Wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, wir versagen täglich, wir sind Menschen und sind immer noch gefangen oder geleitet von unseren Begierden, von unseren Gelüsten, Herr. Und ich danke dir einfach von ganzem Herzen dafür, dass du unser Fürsprecher beim Vater bist, dass du alle unsere Sünden, alle, die wir gestern getan haben, alle, die wir heute tun und auch morgen tun werden, diese ganze Sünde hast du alle an das Kreuz getragen, hast sie auf dich genommen, indem du für uns zum Fluch wurdest. Danke, dass dieser Fluch nicht mehr für uns gilt, dass wir nicht mehr unter diesem Fluch stehen, sondern dass wir frei davon sind. Danke für die Befreiung, für die Errettung, für die Erlösung. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. So, ihr seid noch alle ganz herzlich eingeladen zu einem Essen.